Gumo. Einen herzlichen Gumo aus Brandenburg in den goldenen Westen wünsche ich.
Danke, danke und zurück. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir uns hören, dass wir gemeinsam in diesen herbstlichen Tag starten. Und ich bin gut drauf. Ich bin heute aufgestanden und dachte, das wird ein schöner Tag, ein gemütlicher, schöner Tag. Und ja, ich habe mir, um hier mal kurz die Stimmung so ein bisschen zu beschreiben, ich habe mir heute Morgen ein Feuerchen im Kamin angemacht.
Oha!
Und es regnete draußen und es wurde so gar nicht hell. Also es war jetzt sehr lange schönes Wetter hier, aber jetzt ist der Herbst da. Und es wurde so gar nicht richtig hell und da habe ich gedacht, ich bringe etwas Licht in die Bude. Und das war schön. Das war sehr, sehr schön, heute kurz morgens vor dem Kamin zu sitzen.
Ja, ja, ja. Du hast also eigentlich eine Herbst-Celebration gemacht. Ne?
Ja, und jetzt noch, ja, jetzt noch diese Socke. Mhm. Also ich sehe schon, wie Mariah um die Ecke linst, oh, irgendwo ganz hinten. Aber da muss sie erst an meinem riesigen Kürbis vorbei. Also der hat jetzt erst noch, es ist erst noch jetzt Kürbiszeit, bevor Mariah kommt.
Ja, 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 ja.
Genau, so ist
es. Aber Mariah ist auch mit den Kürbissen ganz groß unterwegs,
habe ich gesehen.
Ne? She loves the Kürbisse as
ja,
well.
Also ich bin ja in einem Herbstmodus. Ich kann ja auch kurz direkt einen Tagesreport oder Morgenreport anschließen, weil direkt heute Morgen 20 Kraniche über mein Haus flogen.
Ach, schön.
Und das passt natürlich auch zur Stimmung.
Ja.
Es ist Kranichzeit und es ist ja natürlich sowieso Zugvogelzeit. Die vielen kleineren sind schon, oder ich sag mal, die Langstreckenzieher sind schon auf und davon. Die letzten Schwalben habe ich letzte Woche gesehen und die waren allerdings sehr sicher auch keine, die hier gebrütet haben, sondern auch auf dem Durchzug. Mhm. Das ist also, man kann es jetzt nicht mehr leugnen, es ist Herbst. So.
Ja, ja, nee, jetzt sowieso nicht mehr im Oktober.
Ach ja, es ist ja schon Oktober.
Oh. Ja,
jetzt können wir es
nicht mehr leugnen.
Ja, stimmt, gestern ging es noch.
Nein. Ja.
Und wie geht's dir?
Ja, mir geht's okay. Ich bin so ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ein bisschen Kopfschmerzen und so, aber da möchte ich jetzt niemanden belästigen. Mir geht's okay, hier ist schon länger herbstliche Stimmung in Köln, es hat viel geregnet und die Sonne taucht dann ab und zu mal auf. Deswegen habe ich auch gestern zum ersten Mal überlegt, könnte man die Heizung mal anmachen oder nicht? Also soweit sind wir schon hier.
Ja.
Und ansonsten arbeite ich sehr viel. Deshalb, also was die Vöglein anbelangt, gehe ich ja jeden Morgen spazieren, wie du weißt, wie du ja auch. Und habe natürlich dann hier auch das Glück, dass ich aus dem Fenster schauen kann und hier zum Beispiel gerade eine Ringeltaube sehe. Gestern haben wir ein junges Tier, eine junge Ringeltaube gerettet vom Tennisplatz. Meine Schwester hat meine Mutter angerufen, die ist dann dahin. Die ist jetzt in einer Auffangstation, ganz gemütlich, ganz süß, wurde uns geschickt. Ich glaube, sie war einfach so ein bisschen...
Sie hat einen Tennisarm
gehabt, genau. Aber es ist herbstliche Stimmung. Ein Vogel, den ich in letzter Zeit, ich sag mal, ist aber jetzt auch schon wieder eine Woche her, aber da vermehrt gehört habe, war der Kleiber.
Ja.
Ne? Ganz eine große Kleiberzeit der September auf jeden Fall.
Ja. Ich finde auch, er führt die Charts der Herbstsänger fast an. Es gibt ja so Herbstsänger und das finde ich gerade auch ganz toll. Der Hausrotschwanz ist auch ein Herbstsänger.
Genau.
Ich meine, der ist bei mir hier häufiger als bei dir, aber der hat richtig nochmal Gas gegeben jetzt im September. Wirklich jeden Tag, das war so schön. Kleiber noch und nöcher, würde ich sagen.
Ja, hier auch.
Ganz toll. Und was mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist, ich habe sehr viele Zilpzalpe gehört.
Ich auch.
Die offenbar auf dem Zug sein müssen. Oder auf jeden Fall, muss ich nochmal nachlesen, das sind ja auch Zugvögel. Allerdings keine Langstreckenzieher, die lassen sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit.
Mhm.
Ist mir die letzten Jahre aber nicht aufgefallen. Also das war wirklich viel, viel Zilpzalp. Und der Zilpzalp ist kein Vogel, der bei mir hier in meinem Umkreis, in meinem Dorf so häufig vorkommt. Der mag ja Laubwälder und so weiter. Gibt es hier aber nicht so häufig. Deswegen ist mir der im September jetzt sehr viel in die Ohren gekommen. War hundertprozentig auch Durchzügler. Aber ich finde das immer so niedlich, wenn die Vögel auf dem Zug auch so singen.
Ja, und du und ich war ja für unser neues Buch, man darf ja sagen, dass wir ein Buch schreiben, finde ich, war ich in Roermond in Holland und bin da rumgelaufen und ich gucke gerade, ob ich die Aufnahme noch finde. Aber auf jeden Fall habe ich dann einen Vogel gehört und da meinte die Octavi, was ist denn das? Und ich konnte diesen Vogel nicht ausmachen, dachte, hä, was ist das? Und dann war das, habe ich natürlich eine App genutzt und recherchiert und es war tatsächlich ein Zilpzalp. Aber der hat nicht wie ein Zilpzalp gerufen.
Es gibt aber einen Ruf, also es gibt das Zilpzalp, 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 Zilp ist ja der Gesang. Ja. Aber es gibt auch einen Ruf und der Ruf ist schwierig. Der ist nämlich auch dem des Fitis sehr ähnlich und der dem des Gartenrotschwanz. Also es gibt so einen Zilpzalp-Ruf, der... ja, den habe ich auch schon öfter gehört und muss mir das auch immer wieder auf die Festplatte
Ja, warte holen. Mal, ich muss mal ganz kurz reinhören. Ich habe es hier, warte mal.
Ja, und ich muss mir kurz den Pulli ausziehen. Ich habe, glaube ich, einen Holzscheit zu viel aufgelegt. Warte mal kurz.
Ja.
Sekunde.
Ja, du hast es dir zu warm gemacht. Nee, ich habe die Aufnahme nicht mehr, leider. So. Egal, war auf jeden Fall sehr interessant.
Ja.
Und auch, wie gesagt, das, oh Mann, das Kleinste in so einem Gebüschchen, man hat ihn gar nicht gesehen, aber dann diese wundersüße kleine, ganz ruhig, es war so eine ganz zaghafte Stimme.
Ja, genau. Und ich mag auch diese Zeit, jedes Jahr wieder, wahrscheinlich habe ich auch schon 100 Mal darüber geredet, aber... es gibt dann so Tage, wo sich so gewisse Vogelgefühle, nenne ich das jetzt mal, überlappen. Und das gibt nur ganz wenige. Zum Beispiel, wenn die Kraniche da sind und rufen und so ein ganz klares, fast schon Novembergefühl erzeugen, aber gleichzeitig noch so ein paar Schwalben durchs Bild fliegen.
Ja.
Das habe ich jetzt hier ein paar Mal gehabt im September. Und das fand ich finde ich immer toll, weil das ist... ja, hat man ja sonst einfach nicht, weil diese Kraniche zur Schwalbenhochzeit einfach nicht in den Gruppen unterwegs sind und andersrum. Und finde ich immer cool. Ich stelle mir dann immer vor, wie die sich zuzwinkern oder auch irgendwie, machen sie natürlich nicht, aber auch irgendwie eine Beziehung zueinander haben.
Und vor allen Dingen, es ist ja auch wirklich so, wie du sagst, dass sich da auch jetzt durch die Veränderung des Klimas, also die Krise des Klimas besser gesagt, dass sich da auch Vögel treffen, die sich vielleicht früher gar nicht getroffen haben. Also da, ich glaube, da entwickeln sich dann auch, wie du schon sagst, so bestimmte Momente, wo man vielleicht auch einen Vogel sieht, den man früher mit dem anderen Vogel nicht gesehen hätte. Also es ist schon passiert viel, würde ich sagen gerade. Ne?
Das stimmt. Und nochmal an alle, die jetzt... Lust haben, nochmal irgendwie rauszugehen oder anders gesagt, Lust habt ihr ja alle, aber es ist sagen wir ja immer, aber es ist eine wahnsinnig schöne Zeit, es gibt keinen Grund, jetzt traurig zu werden. Natürlich wird der Winter lang und hart, aber wir sind ja da, wir haben irgendwie über 70 Folgen für euch schon aufgenommen, hört einfach von vorne alles nochmal durch und bis es soweit ist, geht raus an schönen Tagen, weil gerade Kraniche und Gänse, hier kommen jetzt die ersten Gänse aus Skandinavien auch an, die gesellen sich hier zu den Graugänsen, die ja hier schon früher ankamen und hier auch brüten. Das sind alles auch Vögel, die jetzt die nächsten Wochen bestimmen und das Schöne daran ist, die kann man so gut beobachten. Das heißt, die sind anders als irgendeine Grasmücke im Gebüschchen, sind die einfach da und gerade bei Kranichen haben wir ja auch schon 300 Mal erzählt, kann man auch kurz im Internet recherchieren, da gibt es einfach auch sehr tolle, angestammte Schlafgebiete, wo sie dann auch gut zu beobachten sind und das, möchte ich nur noch mal empfehlen, bevor ihr irgendwie euch schüttelt und dann ist Weihnachten oder so, macht noch mal, geht noch mal raus.
Ja, wir haben auch oft jetzt über Instagram und auch über E-Mail Anfragen bekommen wegen Vogelführungen oder Vogelspaziergängen etc. Philipp und ich haben dieses Jahr wenige gemacht, aber auch da wollte ich nochmal sagen, gerne über unsere Instagram-Seite da mal gucken. Da gibt es auch Lokal-Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich treffen. Aber auch kann man natürlich beim NABU gut gucken oder beim BUND, dass
Genau.
man da Leute findet, die auch Bock haben oder eben Führung
Ja.
mit Expertinnen und Experten. Und das ist in Brandenburg, in Berlin, in Köln und überall der Fall. Deshalb informiert euch da gerne und wenn der Philipp und ich was vorhaben, dann werden wir das auf jeden Fall spreaden
Ja.
auf unseren Social Media Seiten.
Ganz
Yes, that's
genau.
right.
Ganz genau so.
Social
So, Antonia,
Media.
ich hoffe jetzt mal, ich bin aufgeregt, weil ich hoffe, du hast dich auf den richtigen Vogel eingestellt, weil neulich, als wir kurz
Ja, die Amsel.
nebensätzlich drüber sprachen, dann merkte ich am Ende dieses Gesprächs, dass du eine komplett andere Vogelart dachtest.
Ja. Nein, aber das liegt daran, Philipp, dass wir einfach zu lange uns Zeit lassen für die Poddys. Das ist sowieso eine
Ja.
Sache, da muss ich auch mal mit dir reden, dass wir
Ja,
versuchen, da ein
das machen
bisschen
wir.
eher. Ne? Ja, dass ich einfach mit meinem alten Hirn auch vergesse, was wir überhaupt noch. Ich musste tatsächlich nochmal in die letzte Folge reingehen am Ende, um zu hören, welchen Vogel wir machen.
Und ich möchte kurz aber allen vorweg nochmal
Nein,
allen
schlimm.
das kurz erklären, weil Antonia dachte, wir machen den Wendehals. Und wir machen natürlich den Ziegenmelker. Aber ich finde,
Mann.
das ist gar nicht so
Ja, es
so
hat
ein
einen
Quatsch, weil,
Grund.
na, das sind natürlich beides, also um mal direkt in ins Thema einzusteigen, sind natürlich beides extrem interessante Namen für Vögel.
Finde ich auch.
Das heißt, ja, also es ist eben anders als, ich sag mal, Blaumeise oder so, ne? Also
Ja.
sowas wie Wendehals
Danke.
und
Danke.
Ziegenmelker,
Ja,
das
danke.
kann man schon mal kurz durcheinander bringen. Da bin ich jetzt gar nicht mal
Danke.
so, ich meine jetzt nur vom Namen und vom sich merken und so, nicht
Ja.
von der Art an sich. Übrigens haben wir den Wendehals auch noch nicht gemacht. Können wir dann auch
Nee.
nächstes Frühjahr machen, der ist nämlich auch jetzt schon ganz weit weg.
Gone with the
Aber
wind.
genau. Aber deswegen, also um da mal gleich einzusteigen, Wendehals, den schieben wir jetzt zur Seite. Wir
Ja.
sprechen heute über den Ziegenmelker. Und
Aha. Nein.
Antonia,
Nein, das wusste ich.
schnell nochmal
Ich habe
recherchieren.
hier, man hört mich so tippen, wie ich gerade. Nein, ich habe tatsächlich, wie gesagt, in den Poddy reingehört und ich möchte direkt was zu dem Namen sagen.
Ja.
Ziegenmelker. Ich finde, nach meiner riesen Recherche, die ich in den letzten Monaten über diesen Vogel gemacht habe, ich finde, ist natürlich interessant, da kommen wir bestimmt gleich zu, warum er so genannt wird. Aber ich finde, dieser Name passt nicht zu diesem Vogel und ich finde Nachtschwalbe, wie er ja auch genannt wird, viel besser. So, möchte ich
Und
vorab schon mal so sagen.
naja, und dazu kann ich dir auch gleich sagen, dass er in neuen Vogelbüchern unter N und Nachtschwalbe gelistet wird. Da hat sich etwas verändert, so wie man auch nicht mehr Fischreiher sagt, sondern Graureiher und nicht mehr Raubvögel, sondern Greifvögel. Hat man da, also Nachtschwalbe war schon immer einer von vielen Namen. Diese Vogelart hat sehr, sehr viele Namen. Da kann ich gleich noch drauf eingehen, weil ich dieses Thema ja liebe. Also alte Namen finde ich immer ganz toll. Aber also er hieß immer schon Nachtschwalbe. Nachtschwalbe ist auch die Familie, zu der er gehört. Und es gibt tatsächlich neuere Vogelbücher, wo Nachtschwalbe etabliert ist und sozusagen Ziegenmelker als Zweitname gelistet ist. Und das war früher aber anders. So, das heißt, du bist da nicht alleine mit deiner
Ja, und ich finde
Idee.
einfach, ich finde das natürlich, also erstmal vorab, Ziegenmelker ist natürlich für einen Vogel, einen Vogel-Ziegenmelker zu nennen, ist natürlich grandios, eigentlich.
Ja.
Unglaublich, welcher Vogel hat so einen Namen?
Ja.
Da können wir ja auch direkt sagen, Ziegenmelker ist ja eigentlich auch schon die Aussage, warum der Vogel so heißt. Ziegenmelker, also ein Vogel, der eine Ziege melkt, also scheinbar die Milch trinken soll, oder wie auch immer. Ist natürlich von weit hergeholt, wahrscheinlich eben, weil er nachts unterwegs war bei den Tieren, in der Nähe der Tiere, vielleicht sogar mal unter den Tieren saß und da die Insekten sich geholt hat. Aber man würde, wenn man den Vogel sich dann anguckt, also das Bild des Vogels sich anguckt und dann Ziegenmelker, finde ich voll interessant, weil ich finde, das passt überhaupt nicht zu einem Vogel eigentlich. Also es ist wie so
Ja,
ein, ja, es passt einfach nicht.
es passt nicht zu einem Vogel, aber deswegen passt es wiederum zum Ziegenmelker, weil das einfach ein Vogel ist und einer der wenigen, oder ich glaube, würde sagen, der einzige Vogel bei uns, der auch eigentlich nicht zu einem Vogel passt. Also er ist, es ist ja eine Vogelart, die, also ich kann mir schon vorstellen, warum man im Mittelalter, wenn man diesem Vogel nachts irgendwo begegnete,
ja,
sich irgendwelche Geschichten ausgedacht hat und welche,
ja,
Geschichten und sich Geschichten auch durch, also lange Zeit gehalten haben oder wie auch immer. Das ist ja, wenn man sich Bilder anguckt, wenn man sich
bisschen
Videos
Fabelwesen
anguckt, das ist, genau, es ist wie ein Fabelwesen.
Ja.
Und
ja,
das ist ja das, das ist ja das absolut Faszinierende daran, dass,
ja,
sich so eine Vogelart, also dass sie in der Evolution sich so sehr auf eine gewisse Nische eingestellt hat und so lange auch bestehen konnte in dieser Nische, dass er ja, könnte auch eine Mischung aus Fledermaus und Eule und Schwalbe zum Beispiel,
ja,
sein. Und das,
ja, so sieht er aus, ja.
Das macht es ja so spannend. Ich würde ihn jetzt erstmal kurz, bevor wir da in die ganze mystische Legendenbildung eintauchen, würde ich ihn tatsächlich mal aus Pareys Vogelbuch, so wie wir das früher eigentlich immer gemacht haben, vorlesen. Muss,
ja,
aber kurz suchen. Und zwar habe ich ihn gleich gefunden. Der ist ja witzigerweise an den Mauerseglern angegliedert. Und die sind auch mit ihm näher verwandt als mit den Schwalben. Ne? Wollte ich nur mal kurz sagen.
Ja, aber also, ich finde, wenn man ihn sich anguckt, dann, also wie er sitzt, macht das auch Sinn.
Ja,
weil er hat,
vor allem,
er hat Schrumpelfüßchen.
Ja, er hat Mikrofüßchen. Nee,
wie haben wir die nochmal genannt?
Mikrofüßchen.
Wir hatten Mikrofuß.
Und ja, vor allem der große Schlund, also der Schnabel,
ja,
wenn er den öffnet, das ist beim
das ist
Mauersegler
das Krasse.
Ähnlich,
ja.
Und das ist das Krasse und damit deutet man ja auch, oder zeigt er ja auch schon, was er frisst, was er braucht.
Ja.
So.
Ja.
Oh, warte mal. Vor meinem Fenster hat gerade eine Türkentaube gesungen. Ganz nah.
Süß.
Schön.
Ja.
Also, ich lese mal vor. Ich lese, bevor ich Ziegenmelker vorlese, davor steht ein ganz kleiner Abschnitt zu den Nachtschwalben, also sozusagen zur Familie.
Mhm.
Nachtschwalben, Caprimulgidae. Schlanke, lang- und spitzflügelige Vögel, die bei Nacht im Flug Insekten jagen. Schnabel kurz mit einer breiten Mundspalte. Ruhen am Tage auf dem Boden oder in Längsrichtung auf einem Ast. Gefieder tarnfarben, rindenartig gezeichnet. Im Flug sehr wendig, Beine kurz. Geschlechter weitgehend gleich. Jetzt Ziegenmelker. Caprimulgus europaeus. An dem Namen kann man auch sehen, es heißt übersetzt dann natürlich europäische Nachtschwalbe oder europäischer Ziegenmelker. 26 bis 28 Zentimeter. Die einzige weit verbreitete Nachtschwalbenart der Region. Am ehesten durch den weithin hörbaren Reviergesang des Männchen zu entdecken. Dieses an- und abschwellende Schnurren ertönt zumeist erst einige Zeit nach Sonnenuntergang und kann stundenlang anhalten.
Hm.
Der Flug ist eulenartig geräuschlos mit langen Gleitstrecken auf steifen Flügeln. Die Silhouette erinnert an den Kuckuck. Das Männchen hat auf den Handschwingen und den äußeren Schwanzfedern weiße Flecke. Beim Balzflug klatscht es mit den Flügeln und stellt sie beim Gleiten so auf, dass die weißen Flecke sichtbar werden. Ruf im Flug kurz quick, bei Störung rau wack. Bevorzugt trockene Wälder mit Lichtungen, Kahlschlägen und breiten Schneisen. Heiden, unter anderem trockene, offene Landschaften mit lockerem Baumbestand. So. In dieser Beschreibung wird ja schon deutlich, ich meine, der Kuckuck kommt vor, eulenartiges Fliegen, also da merkt man ja schon, allein die Vergleiche in diesem Bestimmungsbuch sind ja schon so gewählt, dass man sich vorstellen kann, was der für eine Anziehungskraft vielleicht, oder auf jeden Fall, was der ausgelöst hat bei Menschen, die ihn nicht kennen früher.
Ja, und dann ist auch so, dass wenn man den vom Weitem sieht, finde ich, dass die Federn ein bisschen wie Schuppen aussehen. Also von der Färbung her könnte man fast meinen, dass er Schuppen hat, also reptilienmäßig wieder.
Ja.
Es ist auf jeden Fall super interessant. Und dieser winzige Schnabel, denkt man, also weil er eben mit Federn bewachsen ist, also schon super interessanter Vogel. Und es gibt von Walt Disney, oder ist es Pixar, irgendeinen Film, und ich glaube, der heißt Dragon, der Drachen... ich weiß, oh, es sind Kinderfilme, ne? Der Drachen, muss ich gleich mal raussuchen. Und also alle, die Kinder haben, werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Und da wurde, ist The Dragon Tamer oder sowas, also der Drachenzähmer oder so. Und da gibt es einen kleinen Jungen, der einen Drachen findet. Und dieser Drache, das musst du dir mal angucken, ist genau, sieht genauso aus wie dieser Vogel. Ich glaube, die haben den, die Nachtschwalbe als Beispiel genommen. Die, eben diese großen Augen, die aussehen wie so ein Reptil eigentlich. Ne? Also deshalb auch Eule wahrscheinlich. Ach, ja. Ganz, ganz, ganz interessant.
Ja, er hat ja auch diese Tasthaare am Schnabel, was ja auch überhaupt nicht vogeltypisch ist. Also dann natürlich nochmal ist am Anfang direkt zu betonen, er ist eben nachtaktiv. Hm. Und das kennt man eigentlich nur von Fledermäusen oder eben Eulen und so weiter. Hm. Und nachtaktive Tiere haben eben schon immer die Menschen in irgendeiner Form gegruselt. Und wenn man sich dann vorstellt, das ist eben ein Vogel, der in der offenen Landschaft lebt, nach wie vor, auch heute, kommen wir gleich zu, an den Lebensraum und zu dem Lebensraum und ja, was eben auch das Problem ist, natürlich. Aber früher, ich sage jetzt mal irgendwo im Mittelalter oder noch viel früher, war das eben auch eine Landschaft, die wiederum eng mit der Landbevölkerung in Verbindung stand. Die ist auch früh aufgestanden, die war also auch nachts unterwegs. Und wenn man dann dieses Schnarren hört, wenn man dann dieses Flügelklatschen hört und vielleicht in einer hellen Vollmondnacht, denn künstliche Lichtquellen gab es nicht, dieses Wesen dann fliegen sieht, in der Nähe von Ziegen zum Beispiel oder Weidetieren, naja, dann denkt man sich allerhand aus. Das ist ja klar. Man hat sich eh sehr vieles ausgedacht früher, weil man ja auch kein Radio hatte und kein Netflix.
Nein, und das ist ja auch eine Vogelart, dass, wenn man jetzt ankommt, dass sie ziemlich spät wegfliegt. Die bleiben ja ziemlich lange sitzen, bis sie dann auf einmal nach oben schnellen. Und vielleicht hat das dann natürlich auch oft für Momente, also so Erschreckung, ne? Man hat ja auch Nachtschatten gesagt. Es ist wie dass man sich total erschreckt hat und dann sind die ja auch nicht weit weggeflogen, sondern fliegen dann hoch und setzen sich auch bald schon wieder auf den Boden. Das heißt, es sind ja auch Vögel, die viel am Boden sind. Ja. Also nahe des Menschen. Ja. Kann ich mir auch total vorstellen.
Genau, und du hast es eben eingangs kurz erwähnt, aber tatsächlich der Name Ziegenmelker stammt von Plinius dem Älteren. Das ist ein, ich will mal sagen, nicht Wissenschaftler, aber er hat auf jeden Fall kurz nach dazu so Jesus-Zeiten gelebt. Also der ist im Jahr 79 gestorben. Also es war ein römischer Gelehrter und der hat die Natursagen geschrieben und das ist eben ein Werk, ein großes Werk im alten Rom gewesen über die Natur, also auch Pflanzen, aber auch Vögel und so weiter, und der hat ihm den Namen Ziegenmelker gegeben, also auch der heutige lateinische Name bedeutet das. Und du hast es schon eingangs betont, es liegt wahrscheinlich daran, dass er sich eben gerne an Stellen aufgehalten hat, wo Vieh, vor allem Schafe und Ziegen, lebten. Die waren ja auch nachts auf der Weide, beziehungsweise in der Heide oder wo auch immer. Und da lebt heute noch dieser Vogel. Und dort gab es eben besonders viele Nachtfalter und nachtaktive Insekten, die wiederum ans Vieh gebunden waren. Deswegen schwirrte dieser Vogel selbst fast wie ein großes Insekt um diese Ziegen herum. Und so wird vermutet, dass er deswegen so heißt. Ich habe ein kleines Heftlein über den Ziegenmelker von Rainer Schlegel aus den 80er Jahren. Und der führt noch weitere Namen auf, die in Deutschland verbreitet sind. Und zwar Ziegenmelker, Geißmelker, Kindermelker, Ziegensauger, Kuhsauger, Milchsauger, Brillennase, Kalfater, Pfaffe, Hexe, Wehklage.
Wie interessant.
Nachtschatten, Nachtwanderer, Nachtvogel, Nachtrabe, Tagschläfer, Tagschlaf, Tagschlaffe. So. Ist das nicht interessant?
Voll. Es sagt eben auch immer alles, was aus über wo das Tier lebt, wie es lebt und sein Verhalten, ne? Das ist
Ja,
wirklich interessant.
und es gab ja auch lange Zeit keine Publikationen über diese Vögel. Also, ne, dann hat einfach irgendwo in irgendeinem Bauerndorf wurde der einfach dann immer einfach Hexe genannt oder Nachtschlaffe oder was auch immer. Das ist ja
Ja.
das Spannende an so Vogelnamen oder an Tiernamen allgemein. Bei Pflanzen ist das auch sehr interessant, wie die eben über Jahrhunderte genannt wurden, bis irgendwann, ja, die Wissenschaft sich damit beschäftigt hat und dann einheitliche Namen gefunden wurden. Ja, findet man übrigens häufig bei Vögeln, die eng mit Landbevölkerung in Verbindung stehen. Das ist in diesem Fall ja auch der Fall.
Ja, und die
So.
weit verbreitet sind in dem
Genau.
Sinne, ne?
Ja, übrigens
Verschiedene.
es gibt auch weltweit viele Nachtschwalben. Vor allem auch in Nordamerika gibt es verschiedene Arten. Es gibt auch in Südamerika Verwandte. Ich glaube, alle haben schon mal diese Videos gesehen von diesen Vögeln, die auf so einem Zaunpfahl sitzen und aussehen wie eine Verlängerung von einem Zaunpfahl, die dann in dieser Pfahlstellung sind. Sind auch mit den Nachtschwalben verwandt. Also die haben eben tagsüber diese extrem gute Tarnung, dass sie sich selber als Ast tarnen. So. Und das ist natürlich auch völlig irre. Also das macht ja nicht mal eine Eule, die versucht sich irgendwo zu verstecken.
Ja.
Tagsüber, wenn sie pennt, aber sich als Ast zu tarnen und die Augen so zu schließen und nur durch so einen Schlitz zu gucken, das ist schon völlig irre. Da muss man sich echt mal Bilder angucken.
Ja, es gibt, da gibt es auch tolle bei Instagram, im Internet. Es ist wirklich ein ganz interessanter Vogel und am Tag ist er eben ruhig und ruht sich aus, weil er nachts aktiv ist und deswegen sitzt er dann auch auf Bäumen und zwar eben der Länge nach und nicht seitlich, wie wir das jetzt von einer Blaumeise oder so kennen,
Ja,
sondern
genau.
auf dem Stamm in Richtung Stamm. Und so
Ja.
verschmilzt er wirklich, wie du schon gesagt hast, mit seiner Umwelt,
Ja.
weil er da eben auch ruhen will. Ne? Und
Ja.
dann fragt man sich, wie ich mich das immer frage, und du glaube ich auch, wir haben schon oft drüber geredet. Was für ein Glück, dass es überhaupt noch diesen Vogel irgendwo gibt.
Das stimmt.
Weil, ne? Weil der so bodennah lebt, weil er ja auch am Boden jagt oder auf jeden Fall Schmetterlinge vor allen Dingen und Insekten. Und wir alle wissen, Insektenschwund und so. Also toll, überhaupt, dass wir noch das Glück haben, hier und da diesen Vogel erleben zu können oder hören zu können. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den Ruf angehört und voll wiedererkannt, habe so die Augen zugemacht und überlegt, wo habe ich den gehört. Es war
Ich
bei
schätze in
mir,
Italien.
ja genau, es war bei mir tatsächlich im südlichen Europa immer,
Ja.
aber also ich spiele es mal ab, ein ganz, ganz toller, wirklich toller, unglaublich irgendwie für mich bekannter Ruf, der ganz viele Emotionen bei mir hochgerufen hat. Wahrscheinlich habe ich den oft gehört, als ich jung war, weil wir ja viel in Südfrankreich waren und so.
Ja,
Ich
oder
spiele mal ab.
manche denken auch, es ist ein Insekt, aber spiel mal ab.
Ja, habe ich übrigens auch rausgehört, gesucht, nämlich die Kreuzkröte, die oft verwechselt wird. Und dann können wir uns die gleich auch mal anhören. So, jetzt kommt jetzt erstmal die Nachtschwalbe. Ah ne, warte, ich muss dann wieder meine Dinge ausmachen hier.
Es ist eben,
Es ist
läuft schon?
Technik,
Nee.
jetzt aber.
Okay.
So, das war jetzt der Ziegenmelker und jetzt kommt die Kreuzkröte. Mache ich direkt. Und?
Tja.
Hörst du? Hast du gehört?
Ich höre
Ich
das
höre das
nie, wenn
nie,
du
wenn
das
du das abspielst.
abspielst. Ich höre es mir
Ach
hinterher
so,
an.
du hörst das gar nicht.
Nein,
Ach,
das
deswegen
liegt.
bist du auch so ruhig und ich denke,
Nein,
er
aber
ist
das.
eingeschlafen.
Nein, das höre ich schon seit vielen Jahren nicht. Das ist ja, eine Sache der Technik. Wenn du das bei dir abspielst, ist ja auch egal.
Ist ja auch egal. Aber du kennst ihn ja, den Ruf des Ziegenmelkers, ja, und wahrscheinlich, ja, auch der Kreuzkröte. Es ist wirklich interessant, aber der Ziegenmelker hat dann doch mehr, ich würde mal sagen, diesen Rhythmus, diesen ganz klaren Rhythmus, dieses. Es ist schon,
ja, genau,
ein toller Ruf.
Und es ist vor allem, genau, und ich finde, es erinnert auch, es kann auf jeden Fall auch an Insekten, also ich sage jetzt mal ganz grob Zikaden oder so,
ja,
also
total,
irgendwas, was man auch in Südeuropa vielleicht aus dem Urlaub kennt, erinnern. Und deswegen nehmen das manche auch gar nicht wahr. Und das ist aber interessant, also können ja alle mal darauf achten, wenn sie jetzt nächstes Jahr nach Südeuropa in Urlaub fahren. Da ist der Ziegenmelker tatsächlich in einigen Regionen keine seltene Art. Natürlich nicht mitten in der City oder so, aber er braucht eben Offenland, also mit einzelnen alten Bäumen, wie bei uns typisch die Heide, so. Oder auch hier, wir haben hier so lichte Kiefernbestände, das mag der. Und man hat natürlich durch die Böden und durch die Vegetation in Teilen Südeuropas viel mehr diese, ich sag mal, manchmal sogar halbwüstenartige Landschaften. Ne? Also nicht so ein dichter, satter, saftiger Wald. Und das mag der Ziegenmelker. Also ich kriege auch regelmäßig von Leuten, die in Italien im Urlaub sind oder so, habe ich jetzt dieses Jahr wieder zweimal Nachricht bekommen, dass sie Ziegenmelker gesehen und gehört haben. Teilweise auch, und das ist eben nicht so gut, wenn man irgendwie wandert und abseits der Wege und auf einmal fliegt dann vor einem das Weibchen auf, was nämlich dort auf den Eiern sitzt und kein Nest baut, nämlich einfach nur unten am Boden in einer Mulde die Eier legt und sich da genauso gut tarnt wie an einem Baum. Ne? Das passiert eben auch. So,
und das ist auch wieder so ein Grund, wenn man überlegt, dass man denkt, toll, dass da so viel, was heißt so viel, sind ja gar nichts, stehen ja auch auf der roten Liste, aber dass es da noch Vögel gibt, dass sie eben am Boden brüten. Ne?
Genau. Und das ist in, wie gesagt, in Südeuropa, also weltweit ist der Bestand nicht gefährdet. Es ist aber bei uns in Mitteleuropa und vor allem in Deutschland natürlich sieht das ganz anders aus. Denn diese Art, erstens ist sie, wie du schon richtig gesagt hast, abhängig von vielen Fluginsekten, Nachtfalter etc., was einfach bei uns, die Zahlen sind einfach erschreckend zurückgegangen, das wissen wir, Insekten sterben, davon sind auch viele nachtaktive Falter betroffen. So, das Thema haben wir ja immer wieder hier auf dem Tisch und da ist der Ziegenmelker oder die Nachtschwalbe auch nicht anpassungsfähig, also die kommt nicht nachts an den Meisenknödel oder so. Das ist, das sind eben diese Spezialisten, von denen wir immer wieder sprechen, die man so nicht unterstützen kann in dem Sinne. Aber, und dazu kommt einfach ganz klar der Lebensraumschwund, wenn man das vergleicht. Genau. Wir hatten ich spreche jetzt mal wieder vom Mittelalter oder vor der Industrialisierung, wird immer so als Kipppunkt für viele Arten oder die Artenvielfalt in Mitteleuropa genannt, ist also eigentlich immer die einsetzende Industrialisierung. Davor hatten wir natürlich eine kleinteilige Landwirtschaft, in der die Schafe, die Ziegen, nehme ich jetzt mal als Beispiel, auch Flächen offen gehalten haben. So. Das beste Beispiel ist die Heide, Lüneburger Heide, aber auch kleinere Heidelandschaften. Hier bei mir in Brandenburg gibt es auch viele kleinere Heiden. Das ist eine Landschaft mit schlechten Böden, auf der Landwirtschaft über Jahrhunderte nicht funktioniert hat. Die wurde dann traditionell von Schäfern, also auch von Ziegenhirten genutzt. Und dort haben eben viele Arten der Offenlandschaft, auch Insekten, also Heuschrecken und so weiter, gelebt. Und da wiederum die Vögel, die diese Tiere, diese Insekten fressen. So, heute kann man mit ganz anderen Mitteln natürlich die Böden anreichern, man kann düngen, man kann spritzen und so weiter. Deswegen sind viele, viele ehemalige magere Standorte, auf denen eigentlich Heiden waren und nichts wuchs, verschwunden. So, nicht einfach verschwunden, sie sind Ackerland geworden oder Wälder oder was auch immer. Und somit verschwinden auch diese Arten, die über Jahrtausende sich an diese Offenlandschaften angepasst haben, die sie auch brauchen, die auch zum Beispiel wärmeliebend sind. Und das ist zum Beispiel auch der Ziegenmelker. Das heißt, der hat neben dem Problem, dass er also wenig zu fressen findet, noch das Problem, dass er am Boden brütet und Zugvogel ist, Langstreckenzieher, also Südostafrika, und eigentlich kaum noch diese Lebensräume findet. Und Ich bin auch gleich fertig mit meinem Monolog, aber weil das hier in Brandenburg ganz gut passt, hier haben wir eben auch noch die letzten großen Bestände auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen. Das sind ja wie für den Wolf und den Wiedehopf und viele Insektenarten diese Rückzugsorte gewesen, wo eben jahrzehntelang niemand rein durfte, die heute teilweise noch Minen belastet sind, zum Glück, also Sperrgebiete, und die aber trotzdem offen gehalten wurden, weil dort eben Übungen stattfanden. Und da gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter das sind für viele Vogelarten eben Rückzugsorte, genauso wie die ehemaligen Braunkohle, also die Kippengelände, haben wir ja auch hier in der Nähe, waren wir ja auch schon mal zusammen. Das sind diese Offenlandschaften, die quasi, wenn man so will, dann auch neu entstanden sind. Das gibt so ein bisschen Hoffnung, dass davon ja auch sehr, sehr viele unter Schutz gestellt wurden. So, ja, Ende.
Ja, hoffen wir. Ja. Also ich finde, also gerade was so Schutzgebiete anbelangt, da kann Deutschland noch ganz schön viel leisten. Das ist eigentlich wirklich traurig, wie wenig wir da haben. Aber ja, genau. Es ist ja nicht nur das, sind ja auch Moore, Moorgebiete, genau, wo der Vogel auch ist. Wir alle wissen, ich glaube, wir haben noch 1% von den früheren Moorflächen übrig.
Ja.
Und ich hoffe, du hast ja auch letztens geholfen, da etwas wieder, wie sagt man das?
Moor-Wiedervernässung.
Eine Wiedervernässung. Ja. Und Moore, wissen wir ja alle, müsste man eigentlich auch mal wieder richtig behandeln, wie wichtig diese Gebiete sind im Allgemeinen für uns, für die Tiere und eigentlich für alle Erdbewohner, weil sie einfach die größten Mengen an Treibhausgasen abgeben können oder speichern können. Und durch die Zerstörung dieser Moore haben wir wirklich ein Riesenproblem weltweit. Deswegen, das ist dann nicht nur Deutschland, sondern weltweit.
Nein, natürliche Moore speichern CO2 und man muss eigentlich nichts dafür tun. Und das ist ja das Tolle. Wir haben aber eigentlich fast alle Moore zerstört.
Ja.
Übrigens ganz viele Flächen in Norddeutschland, Nordostdeutschland, auch in Nordwestdeutschland, die heute aussehen wie Wiesen, einfach Wiesen oder Äcker, das sind eigentlich Moore. Jahrtausend gewachsene Moore, ein Moorkörper, der einfach dann aber zur landwirtschaftlichen Nutzfläche umgewandelt wurde. Und das ist eben heute auch das Problem. Man kann nicht alle Moore von heute auf morgen einfach wieder vernässen und gut ist. Also ja, so ein Moorkörper, der braucht auch lange, Jahrtausende, um sozusagen
wieder zu wachsen. Macht ja auch Sinn, wie so ein Schwamm.
Genau. Aber, und jetzt möchte ich kurz etwas Positives sagen, ich kriege das ja auch mit, ich arbeite ja auch im Naturschutz und es ist zu beobachten, dass das Thema Moore in den letzten Jahren ein ganz bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Wenigstens dahingehend, dass bestehende Moore besser geschützt werden und auch bestehende Moore, kleinere Moore häufig wieder vernässt werden. Das heißt, es gibt, ich habe auch geholfen, wie gesagt, es gibt viele tolle Projekte, die das machen, wo dann, Entwässerungsgräben zugeschüttet werden und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel Bewegung drin, heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt so weitergeht. Ne? Das ist eben alles, sind alles politische Entscheidungen.
Und ja, aber ich denke, das ist jetzt zum Beispiel, ist sowieso ein interessantes Thema, aber bei den Mooren, da ist ja auch viel Geld für Renaturierung und sowas reingeflossen, ist auch mit gutem Grund, weil da eben klar abzusehen ist und gemessen worden ist, also wenn man überlegt, 3% der Erde bedecken Moore und die speichern so viel Kohlenstoff wie alle Waldregionen weltweit.
Krass.
Und das muss man sich mal reinziehen, das weiß natürlich auch die Bundesregierung, Und die sind ja diejenigen, die ausweisen und die Schutzgebiete sozusagen ausweisen. Und da muss ich ehrlich sagen, das wäre ja auch, ja, es ist ja schon fast dümmlich, was wir über die Jahrhunderte gemacht haben.
Ja.
Und wenn man da weitermachen würde und mit dem Wissen, dass wir wissen, okay, eigentlich müsste man nur die Moore, die Moorlandschaften wieder in Deutschland, sage ich jetzt mal, wieder renaturieren und so mit denen die Zeit lassen, dass sie dann wieder ihre Arbeit für unser Klima tun können. dann würde ich auch wirklich mit dem Kopf schütteln. Das wurde ja lang genug so. Also es ist schon krass.
Moore, es ist vor allem ja auch, man kann es ja weiterspinnen. Es ist ja eigentlich, sind Moore ja Flächen von einem nationalen, wenn nicht sogar internationalem Interesse. Also wenn man jetzt mal, das große Problem ist nämlich so wie immer, die Flächen gehören immer irgendwem. Und eine Privatperson, die auf einem Moor jetzt gerade Landwirtschaft betreibt oder auch Forstwirtschaft, ne, das gibt's ja alles. Es gibt auch sehr viele Wälder, die auf Mooren stehen, die dann aufgeforstet wurden, nachdem man sie trockengelegt hat. Und dann komm mal daher und sag, wir wollen jetzt dein Moor wieder vernässen. Das kommt ja einer Enteignung gleich, wenn man so will. Und da müsste man, und das ist eben in Deutschland sehr schwierig, und da müsste man eben einen Weg finden, dass man zu teilen auf jeden Fall, das als eine, dass es einfach nationales, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht anders reden, als dass es dann doch eine Enteignung ist wahrscheinlich. Aber es ist ja von nationalem Interesse. Es ist ja, es kann ja nicht sein, dass ein Eigeninteresse über dem internationalen Interesse
Klima, ja, genau, das, Klimaschutz, das meinte ich. Ja, du sagst genau das anders, was ich sagen wollte. Es ist, es ist genug wissenschaftlich geprüft worden und wir wissen genug, um zu sagen, und auch die Bundesregierung und auch die Länder wissen das, dass man sagen kann, okay, hier dieses Gebiet, auch wenn es jetzt privat ist, das werden wir so vergüten, weil natürlich diese Person oder diese Familie auch Geld bekommt oder ein anderes Grundstück oder wie auch immer, dass das Land sich das dann auch auf die Fahne schreibt und sagt, alles klar, das machen wir auch, weil es eben so dümmlich wäre, das nicht zu machen, weil wir eben alle davon was haben. Ne?
Ja, es ist genau, es sind Flächen von, ich kann das nicht gut
formulieren. Von internationalem Wert.
Ja, so, und Bedeutung, kann man genau. Sagen. Genau. Ja, und wenn ich jetzt hier irgendwo einen ollen Maisacker habe mit Sandboden und so weiter, meinetwegen, der ist kein, das ist eben keine Fläche von, wo andere von profitieren. So.
Genau.
Wenn es aber eine Fläche ist, die eigentlich einen wertvollen Moorkörper hat und vor allem, wenn es noch nicht so lange degradiert ist, also noch nicht so lange bewirtschaftet. Also wenn es zum Beispiel erst in den 60er Jahren, 70er Jahren, wenn da erst Gräben gezogen wurden und so weiter, da gibt es eine Reihe von Mooren, wo klar ist, wenn man das jetzt stoppt, wenn man jetzt diese Gräben wieder zuschüttet, wie auch immer, das ist jetzt vereinfacht, dann baut sich, kann sich ein Moorkörper wieder erholen. Es gibt natürlich Flächen in Niedersachsen, wo ich herkomme, da wird er, es wird ja immer noch Torf abgebaut, ne? Wusstest du das?
Ja, unglaublich.
Deshalb
sage ich, und es gibt ja auch immer noch genug Menschen, die da nicht informiert sind.
Nein.
Und ich möchte da überhaupt nicht jemanden böse kommen, aber die nicht informiert sind und immer noch Torferde etc. kaufen.
Ja. Und ich sehe auch leider, ich sehe regelmäßig bei Menschen, die mir lieb und teuer sind, Blumenerde rumliegen, wo diese klassischen Säcke aus dem Baumarkt, die nicht torffrei ist.
Ja, aber da fragt man sich doch, dass das nicht verboten wird.
Das sind Menschen, die eigentlich auf der guten Seite stehen. Das ist
ja,
also
klar,
vielen nicht bewusst. Nee. Und es gibt sogar hier auf dem Dorf bei uns torffreie Blumenerde im Supermarkt, im Baumarkt zu kaufen. Also so ist es nicht. Mhm. Es ist, also was mich noch viel mehr schockt, ist, dass es eigentlich immer noch in Deutschland, also es betrifft Niedersachsen, das weiß ich zufällig sehr gut, dass da immer noch aktiv Torf abgebaut wird. Mhm. So, und wir können das ja mal weiterspinnen. Wenn wir es hier verbieten, schau mal ins Baltikum, da werden riesige Moorflächen. Da wird riesiges, auf riesigen Flächen nach wie vor Torf abgebaut. Also in Litauen, Lettland und so weiter. Weil natürlich dort, seit diese Länder in der EU sind, auch viel engere Handelsbeziehungen sind. Mhm. Und let's face it, dann würde im Supermarkt die Torferde von dort wahrscheinlich liegen, im Baumarkt. Aber das ist ja egal, das ist ja das alte Thema, Vorreiter sein und so weiter. Da könnte man jetzt ewig drüber reden. Ich finde es krass, dass immer noch Torf abgebaut wird in Deutschland. So, dass das also noch erlaubt ist. Und an anderer Stelle wird für viel Geld irgendein klitzekleines Mini-Moor wieder vernässt. Also das ist wirklich shocking. Also das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, das ist das leidliche Thema. Aber ich möchte auch noch mal was dazu sagen. Eben, wenn man diese Boah, es ist super laut hier. Es tut mir leid, hier hat irgendjemand angefangen gerade. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber möchte mich schon mal für entschuldigen. Aber ganz normal, um das abzuschließen, EU-weit, es gibt so viele Themen, wo man sagt, das kann doch nicht sein. Das müsste eigentlich EU-weit verboten werden,
Ja.
dass das nicht mehr geht, weil wir einfach wissen, was für einen Schaden wir anrichten für die Generationen, die uns folgen, wie meine
Ja.
Tochter, wie deine Nichten und Neffen und weiß ich nicht was. Und da finde ich, ist das Moor ein wirklich unglaublich wichtiges Beispiel, weil
Ja.
wenn man da weiß, also ich sage es nochmal, 3% der Erde Moorlandschaften, die so viel Kohlenstoff wie alle Waldregionen weltweit sammeln. Das muss man sich mal reinziehen. Das heißt also eigentlich, dass wir damit ganz explizit, wenn wir jetzt vom Baltikum reden oder wo auch immer, für unsere Zukunft eigentlich ganz wichtige, wie kann man das sagen, Klimaregionen zerstören.
Ja, und das, was ich daran so irre finde, ist, das arbeitet von alleine, weißt du? Man muss nichts tun. Also man muss, das Moor macht das von ganz alleine. Das ist ja das Faszinierende daran, dass man da gar nicht so viel Arbeit reinstecken muss. Jetzt in die Wiedervernässung schon, aber zumindest in die Bereiche, wo das nicht so lange her ist, die Entwässerung, oder wo es vielleicht sogar noch intakte Moore gibt. Ja, es ist vor allem, eigentlich, wir schulden das den Generationen nach uns, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig, ich erinnere mich, und das ist eine schöne Geschichte, und auch nochmal, um zu dem Ziegenmelker zurückzukommen, der nämlich wie viele andere Arten von dieser Art des Klimaschutzes profitieren würde. Ja, also, weil, wenn man Moore wieder vernässt und unter Schutz stellt, macht man das vor allem politisch, machen das Leute eventuell hoffentlich für den Klimaschutz. Aber das zieht natürlich andere Sachen hinter sich her, nämlich eine höhere Artenvielfalt als
Klar.
auf dem Maisacker. So, Insekten, Pflanzen, Ziegenmelker. Das sind ja alles hochspezialisierte
Vogelarten,
Arten, genau.
Brachvögel, ne?
Hochspezialisierte Arten. So, wenn man das,
Ja.
also das ist sozusagen, wäre ein Nutznießer, weil kein Politiker setzt sich in Brüssel hin und sagt, ich möchte hier mehr Ziegenmelker haben. Deswegen, das wäre ein Nutznießer dieser Moor-Wiedervernässung oder der Unterschutzstellung von Mooren. So. Ich habe als Kind, ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen, bei einer Aktion mitgemacht als Jugendlicher. Bei uns in der Nähe ist das Fenner Moor. Da konnte ich mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist degradiert ohne Ende. Das ist ein alter Torfstich. Da wurde über Jahrzehnte Torf abgebaut. Das wurde dann, ich weiß gar nicht, wer die Flächen gekauft hat. Jedenfalls war ich damals mit einer NABU-Jugendgruppe da. Ich glaube so mit 14 oder so. Und diese Flächen wurden teilweise renaturiert, wieder vernässt. Das war damals eine Höllenarbeit, weil man musste tatsächlich auch, weil der Moorkörper nicht intakt war, musste man auch viele, viele Bäume rausnehmen. Man musste auch man musste Hecken tief abschneiden und so weiter, was natürlich in einem funktionierenden Moor nicht nötig ist, weil durch den hohen Wasserstand sterben die Bäume von alleine ab. Ja, aber am Anfang ist das nötig, habe ich nicht verstanden. Das waren so die ersten Berührungspunkte mit Naturschutz. Warum kann ich im Naturschutz, warum kann es sinnvoll sein, Bäume zu fällen in manchen Landschaften? Wenn ich heute dahin komme und ich mache das so oft ich kann, wenn ich meine Eltern besuche, das ist 20 Jahre her, das ist natürlich schon viel für mich, für mein Leben. Und was da passiert ist, man sieht so einen unglaublichen, eine so unglaubliche Veränderung in der Landschaft. Und da ist ein schöner kleiner Wanderweg angelegt worden mit Schautafeln, mit Infotafeln und so weiter. Das heißt, es ist sogar, wenn man so will, für eine Art des Tourismus interessant. Man kann diese Flächen, wenn man es richtig macht, auch noch als Ruhezonen, als Erholungsorte in irgendeiner Form nutzen. Wenn man da so einen Moorlehrpfad oder so anlegt. Das gibt keinen Menschen, der das nicht schön findet. Das ist so eine tolle Landschaft und das ist dort so schön geworden. Das ist so spannend. Und da habe ich übrigens meine ersten Ziegenmelker damals auch schon gesehen. Da war ich mit einem Ornithologen unterwegs und der hat mich einmal mitgenommen nachts. Und das war damals schon Ziegenmelkergebiet. Und Moore sind in so vieler Hinsicht, haben so viel Potenzial, weil das einfach auch eine tolle Kulturgeschichte des Menschen ist schon immer die Moorhexe und alles so.
Ja,
Egal,
total.
voll die Moorfolge jetzt geworden, aber ist auch gut so. So, jetzt kann ich nicht mehr. Tschüss.
Tschö.
Nein, nein, nein. Ja.
Nein, richtig so finde ich gut, wenn wir über sowas reden. Kein Vogel kann ohne seine Landschaft leben. So ist es normal und auch die Insektchen nicht. Und wir auch nicht. So, Punkt aus.
Schluss.
Aber dann würde ich jetzt übergehen in unsere Kultur von diesem Vogel.
Ja.
The Nightjaw im Englischen auch. Gibt es viel drüber. Ist ja auch ein Vogel, der weltweit, naja, nicht weltweit, aber hast du schon gesagt, in vielen Teilen der Welt leben kann und auch gesehen wird und auch von der Art her existiert. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt. Es gibt natürlich ein Lied von Cosmo Sheldrake, den haben wir öfters hier schon im Podcast genannt. Ein Engländer, der ganz, ganz tolle Musik macht mit Vogelgesängen.
Ja.
Da gibt es auf einem Album Wake Up Calls den Titel Nightjar, kann ich jedem nur empfehlen, sich anzuhören, ist auf unserer Playliste drauf. Und dann gibt es eine Jazz-Band, kann man sagen, The Vampires, die habe ich auch neu entdeckt. Habe die auch gepostet bei Love the Jizz, wo es um Kunst und Vögel geht und uns getaggt. Und die können wir gleich mal hochladen, wenn du es nicht schon gemacht hast sogar. Die haben ein ganz tolles Cover-Artwork erstellt mit der Nightjar drauf, von hinten ganz farbenfroh, wirklich ganz, ganz schön. Und haben auch einen Titel auf dem gleichnamigen Album. Das Album heißt auch Nightjar. Und der Titel heißt Nightjar, ist cool für Leute, die Jazz mögen. Ich mag es gerne, ich finde es auch schön. Ich habe mich aber entschieden, diesen Titel heute nicht zu spielen. Den könnt ihr euch anhören bei Spotify. Also The Vampires and Chris Abraham macht noch mit bei diesem Song. Und dann gibt es eine Gruppe, die kannte ich gar nicht. Die heißt Ruby Haunt aus L.A., zwei Jugendfreunde, die seit 2015 Musik machen. Und die haben auf ihrem Album Between Heavens einen Titel, der heißt Nightjar. Und den spiele ich heute, den fand ich schön. Ich finde, der passt sehr gut zu dem Wetter, zu dem herbstlichen Gefühl, was wir beide haben. Aber bevor ich das abspiele, wie immer, hole ich kurz noch unser Töpfchen. Warte mal kurz, müssen wir ziehen.
Machen wir. Und mir ist eingefallen noch, wo wir hier bei der Kultur sind, kann ich ja auch noch mal kurz was sagen, dass unsere Lieblingsautorin Anita Albus, in dem, also Lieblingsautorin ist nicht ganz richtig, aber eins unserer liebsten Vogelbücher von seltenen Vögeln, der Malerin und Schriftstellerin Anita Albus, gibt es auch ein Kapitel über den Ziegenmelker. Das ist mir leider jetzt gerade erst während unserer Folge eingefallen. Das Buch liegt unten, kann ich jetzt nicht holen. Ist ja auch egal. Das Buch haben wir schon öfter empfohlen und da geht es auch um den Ziegenmelker, was ja wiederum sehr gut zu Anita Albus passt, die ja wahnsinnig schöne Zeichnungen dazu angefertigt hat, die ja auch wirklich gerne über Vogelarten geschrieben hat, die einen gewissen Zaubermythos umgeben. Und das passt natürlich, ja, ganz großartig. Und das wollte ich noch kurz sagen.
Ja, danke. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Schön.
Auch vorkommt mit einer wunderschönen Malerei von ihr. Genau.
Ja, können wir ja vielleicht gleich abfotografieren und bei Instagram teilen mit allen.
Also so oft, wie du diese Folge Instagram und Taggen gesagt hast, könnte man meinen, der Verein bezahlt dich.
Ach, hör doch auf, jetzt am Ende, wir wollen doch auch unsere Liebe teilen und da kann man das am besten, so ist es nun mal, mein Lieber.
Das stimmt. Ja,
so, jetzt bin ich hier am Wüten und du darfst Stopp sagen. Wir haben ganz viele Vögelchen noch.
Stopp.
Stopp. Ach, stopp. Die Mandarinente.
Das ist schön.
Das ist ja wirklich.
Liebe.
Wusste ich gar nicht, dass sie drin ist. Wusste gar nicht, dass wir sie aufgeschrieben haben, aber ich freue mich auch, wie du weißt, liebe ich Enten auch.
Ja.
Im Allgemeinen und freue ich mich.
Es wird auch immer wieder Zeit für einen Wasservogel.
Ja.
Sträflich missachtet. Deswegen, und Mandarinente ist auch gut, weil wir ja auch uns dem Winter nähern und da gibt es ja auch viele Mandarinen.
Nein, Quatsch. So, jetzt wollen wir, ich mache jetzt mal Ruby Hond an und Philipp, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir reden ja gleich bestimmt. Und an alle, die zuhören, euch auch einen wunderschönen Tag. Und ich werde, oder wir werden hoffentlich versuchen, ein bisschen kürzere Abstände zwischen die Poddy-Folgen mal zu bringen. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Also.
Darüber sprechen wir gleich nochmal. Macht es gut, ihr Süßen, und wir hören uns.
Alright, bis dann.
Tschüss.
Tschüsschen.